In der heutigen Podcast-Folge geht es um die 5 besten Ratschläge für Eltern zum Thema Schule und Lernen. Und mehr wird hier auch nicht verraten. Hör einfach rein! Schulerfolg einfach gemacht. Das ist der Podcast für leichtes Lernen. Mein Name ist Petra Trautwein und ich freue mich, dass du heute da bist. Häufige Fragen und beste Ratschläge, das wollen Eltern immer wieder von mir wissen. Die erste Frage ist, was ist das Allerwichtigste, was Eltern, was Mütter und Väter überhaupt in Betracht ziehen müssen, wenn es um Schule und Lernen geht? Und da ist für mich wirklich so, Beziehung ist wichtiger als Noten. Wenn das Kind als Erwachsener wieder zurückdenkt an seine Kindheit, wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dran erinnern, dass im 2. Halbjahr der 7. Klasse eine 3 in Geschichte im Zeugnis stand. Niemand wird sich sogar daran erinnern. Woran sich die Kinder aber erinnern, ist, wie sie sich in der Schule gefühlt haben, wie es die Beziehung zu den Eltern, wie die gestaltet war. War da Liebe, war da Anerkennung, war da Rückhalt oder war da autoritäre Strenge? Und so sehr wir auch positiv denken und uns auf die Zukunft konzentrieren können, vor allem wenn unsere Kinder immer wieder Herausforderungen haben, dann dürfen wir uns immer die Frage stellen, ist es jetzt gerade wirklich wichtig? Oder sollte ich einfach nur drauf schauen, wie geht's meinem Kind gut, wie geht's mir gut, wie geht's uns als Familie gut? Denn das ist das, was am allerwichtigsten ist in meinen Augen. Die Beziehung ist der Schlüssel, die Noten kommen später. Und natürlich heißt es nicht, dass wir uns keine Gedanken machen, was aus unseren Kindern wird und wo sie hinkommen können, aber die Noten sind dafür gerade heutzutage eigentlich gar nicht mehr so entscheidend. Wenn Kinder heute nicht gut in der Schule sind, dann kann man immer noch was anderes machen. Und es heißt jetzt nicht, dass Noten egal sind. Ich bin sehr dafür, wenn Kinder sich leicht tun, wenn sie gerne lernen, dass es dann auch umgesetzt wird. Weil Faulheit ist was, was nicht in Ordnung ist. Ja, also wenn ein Kind Schwierigkeiten hat und irgendwas nicht kann, da bin ich immer dabei, Lösungen zu suchen. Aber Faulheit gehört eben nicht dazu. Und wie gesagt, aber der Kernpunkt ist, die Beziehung ist wichtiger als die Noten. Das sollten wir als allerwichtigsten Punkt mitnehmen. Die zweite Frage, die mir immer wieder gestellt hat, was ist die eine Fähigkeit, die für Kinder super, super wichtig ist, sowohl jetzt in der Schule als auch vielleicht in ihrem folgenden Leben? Und das ist für mich, wie man mit Emotionen umgeht. Die Fähigkeit, wirklich gut mit Emotionen umzugehen, ist essentiell. Ich habe ganz, ganz oft schon gesehen, dass es Kindern wirklich schwer fällt, gewisse Dinge zu tun. Sie schieben dann diese Herausforderungen vor sich her oder beschäftigen sich nur ganz kurz damit, wie zum Beispiel Vokabeln zu lernen oder eine Matheaufgabe zu machen. Eigentlich braucht es viel länger Zeit, aber sie machen das ganz schnell und Hauptsache erledigt dran und weg. Was wir den Kindern mitgeben sollen wäre, weißt du was, im Leben gibt es immer wieder herausfordernde, schwierige Dinge. Und es ist ganz, ganz cool, wenn man eine Strategie hat und weiß, okay, das wird etwas herausfordernder sein und ich habe aber die und die Strategie, wie ich das trotzdem bewältige. Das ist eine super gute Übung, mit der man in der Schule beginnen kann und die später im Erwachsenenleben von ganz großem Nutzen sein wird. Denn in der Schule geht es um Vokabeln und um die eine Matheaufgabe, auf die ich gerade keine Lust habe. Später ist es dann das Fensterputzen, die Steuererklärung oder auch das Bartschrubben oder sonst irgendwas. Das sind jetzt natürlich meine Beispiele, du hast vielleicht ganz andere, aber ich bin mir ganz sicher, du weißt genau, was ich meine, ne? Und wir wollen, dass sie wissen, auch in herausfordernden Situationen, dass die zum Leben dazugehören und wie sie sie meistern, damit sie dann wirklich im Erwachsenenleben auch sowas bestehen. Und natürlich ist es weniger wichtig, unbedingt die Fenster immer zu putzen, aber Steuererklärungen, andere Dinge, die wir oft vor uns herschieben, die sind halt dann schon wichtig. Und wenn wir sie dann erledigt haben, dann geht's uns auch gut und dann merken wir einen riesen Fortschritt. Bei uns ist es zum Beispiel auch immer so im Unternehmen die Buchhaltung, auf die ich nie so Lust habe und wo ich mir jetzt einfach eingetragen habe, immer am ersten Freitag vom Monat wird angeguckt, was im Monat davor war und dann habe ich das hinter mir und sage, ja, geschafft, ne? Dritte Frage, auf die ich heute eingehen möchte. Was ist der Mythos, Mythos beim Lernen, den so jeder glaubt, der aber überhaupt nicht stimmt. Und das ist so, gib mir mal diesen einen Lerntipp, der das Lernen leichter macht, weil den gibt's einfach nicht. Warum? Da sind wir jetzt bei meinem Lieblingsthema, den Lerntypen. Jedes Kind ist unterschiedlich, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder sieht anders aus und tickt von innen anders. Jeder hat andere Hobbys, andere Interessen, an Dinge, die er gut kann und die er Dinge nicht gut kann. Und dies alles sollte ins Lernen einfließen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also der Mythos, dieser eine Tipp, der mich jetzt endlich so vorwärts bringt, den gibt es nicht. Dafür gibt es die andere Wahrheit, lern mit den Lerntypen und dann funktioniert plötzlich alles. Wer dazu ein bisschen genauer wissen will, da gibt es einen Kurs von mir, den Online-Leichter-Lernen-Kurs, oder ihr könnt auch ein Lerntypen-Coaching bei uns buchen. Dafür dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und dann stelle ich den Kontakt zu meinen Smart-Kids-Coaches her, die das mit euch herausfinden. Also den einen Lerntipp gibt's nicht, aber was neben dem individuellen und lerntypengerechten Lernen ganz, ganz wichtig ist, ist es, ein System zu haben, wie man an die Aufgaben rangeht. Ein System für Vokabeln, ein System für Prüfungsvorbereitung, ein System für Hausaufgaben und auch ein System, wie man mit dieser Aufschieberitis umgeht, wenn man keine Lust hat, irgendwas zu machen. Und dieses System immer wieder zu wiederholen, um daraus dann wirklich eine Gewohnheit zu entwickeln. Es heißt ja immer, die Gewohnheiten brauchen 21 Tage. Ich finde persönlich, bei Kindern dauert es gerade zum Thema Schule noch ein bisschen länger. Ich würde dir 4 Wochen so geben, so im Grundsatz. Wir wissen aber natürlich, es gibt Kinder, die sind schneller und es gibt Kinder, die brauchen ein bisschen länger, um neue Gewohnheiten in ihr Leben zu integrieren. Und es ist vollkommen in Ordnung, einfach zu beobachten, was braucht mein Kind, wie lange dauert es und es entsprechend zu machen. Aber es ist tatsächlich so, dass es zwar keine Zauberformel gibt, aber die Systeme, die wir mit der Zeit so einüben, die Lernstrukturen und die Beständigkeit, es immer wieder so zu machen, die können tatsächlich beim Lernen einen riesengroßen Unterschied machen. Wenn du dein Lernen gut organisierst, dann kannst du zum Beispiel bis zu 50% der Hausaufgabenzeit einsparen. Und zwar nicht, weil du, oder nicht nur, weil du super viel schneller lernst, sondern auch, weil du nicht so lange diskutierst mit deinem Kind, wann es jetzt anfängt, weil du nicht so viel in Streit gerätst, weil Strukturen geben einfach Halt und da gibt's nicht so viel Spielraum für Diskussionen und Ähnliches. Eine weitere Frage, die immer wieder kommt: Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen, selbstbewusster zu werden? Und darauf habe ich eine Antwort, die dich sicherlich erstaunen wird. Es geht nämlich da nicht darum, am Kind was zu verändern, sondern das liegt, wie so häufig, tatsächlich an uns Eltern. Wir können da einen riesengroßen Unterschied machen. Wenn nämlich Kinder nicht selbstbewusst sind, dann liegt es in aller Regel daran, dass wir mit ganz guten Intentionen versuchen, sie zu beschützen, sie vor Gefahren fernzuhalten, ihnen das Leben leicht zu machen und dabei alle Steine aus dem Weg räumen, die ihnen so im Weg liegen, logischerweise, ne? Und das ist eben nicht immer gut, denn ein Kind, das sich nie anstrengen muss, ein Kind, das nie irgendwie rauskommen, knobeln, gucken muss, wie es irgendwas kriegt, das verliert natürlich auch das Zutrauen zu sich selbst, wenn es dann mal eine herausfordernde Situation gibt. Manchmal sogar schon in Alltagssituationen, wenn die Eltern zu behütet sind und zu viel von den Kindern fernhalten. Helikoptereltern ist da so ein Stichwort. Und das ist genau das, was das bewirkt. Unser Bedürfnis, unter Kinder zu beschützen, steht entgegen dem Autonomiebedürfnis der Kinder, also sich frei zu kämpfen von uns. Wenn sie kleine Babys sind, sind sie ganz, ganz eng an uns dran. Wenn sie 18 sind, dann sollen sie aus dem Haus gehen. Und es geht nicht mit einem Schlag von heute auf morgen, sondern es ist ein gradueller Prozess, der anfängt im Grunde mit dem Kindergarten oder noch früher, aber auf jeden Fall durch die ganze Schulzeit durchgeht. Und wir möchten halt häufig nicht, dass sie Niederlagen erleiden. Wir möchten, dass sie ihre Erfolge feiern können, aber das funktioniert nicht, indem wir ihnen Hindernisse aus dem Weg räumen, sondern indem wir zeigen, wie wir diese Hindernisse gemeinsam bewältigen können. Was brauchst du, um das Problem jetzt aus der Welt zu schaffen? Was brauchst du, um diese schwierige Aufgabe lösen zu können? Und das ist eben was ganz, ganz Wichtiges, was wir mitgeben können. Es gibt überhaupt nichts, was wir nicht lernen können. Fehler gehören zu uns mit dazu. Und Fehler sind vor allem ein Bestandteil auch des Lernens und des Großwerdens. Und dann erreiche ich Erfolge und dann werde ich selbstbewusst. Ein kleiner Impuls, den ich an der Stelle auch gerne mitgeben würde, wenn du denkst, dein Kind sollte selbstbewusster sein, überleg doch mal ganz kurz, was ist denn mit dir? Bist du super selbstbewusst in allen Situationen deines Lebens? Klar, du bist eine Löwenmama und kämpfst für dein Kind, aber was ist denn im Job oder wenn eine andere Kollegin dich irgendwie doof anmacht, eine Nachbarin oder sonst irgendjemand? Wie steht's denn mit deinem Selbstbewusstsein? Ganz häufig beobachte ich nämlich, dass die Eltern von Kindern, die selbstbewusster werden sollen, auch da ein bisschen ein Thema haben. Und sie kennen eben das, wenn man nicht selbstbewusst ist, so gut, dass sie unbedingt möchten, dass ihren Kindern das nicht passiert. Und dann kommt's halt ganz oft. Ne? Das ist ja so ein Phänomen, das wir ganz oft kennen. Wenn wir versuchen, irgendwas ganz dringend zu vermeiden, dann haben wir so ein Argusauge da drauf und jede kleine Nuance nehmen wir wahr und machen damit das Problem viel größer, als es so wäre. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt, beim Thema Selbstbewusstsein, das ist nichts, was dein Kind lernen kann, sondern das ist im Grunde was, wo du dein Verhalten, nämlich des Beschützens, ablegst und hingehst zum Unterstützen. Lernen gehört dazu, Herausforderungen und Fehler gehören dazu. Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Das war schon beim Laufenlernen so. Das ist aber auch vielleicht in Mathe oder in Englisch oder in irgendeinem anderen Fach oder in einer anderen Herausforderung des Lebens. Kann natürlich auch im Sport oder bei einem anderen Hobby so sein, ja. Und wenn wir dann aus der Rolle rausgehen, dass wir die Kinder als Helikoptereltern zu sehr beschützen, sondern sie unterstützen und gemeinsam diese Herausforderungen angehen, ihnen das auch vorleben, dann ist es eigentlich das Allerbeste für ihr Selbstbewusstsein und dann geht eine Veränderung auch wieder ganz, ganz schnell. Mein Kind hat so oft Wutausbrüche oder andere große Gefühle. Ich fühle mich vollkommen hilflos und weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Auch diese Frage wird mir immer häufiger gestellt, gerade in letzter Zeit. Und jetzt in Vorbereitung auf die letzte Smart Kids Coaching Woche haben wir dieses Thema ganz, ganz oft gehört im Feedback der Kunden. Was ist da los? Wir fühlen uns unsicher unseren Kindern, die von ihren Emotionen übermannt werden gegenüber. Dabei ist es doch gerade unsere Aufgabe, unseren Kindern Orientierung zu geben und ihnen zu zeigen, wo es lang geht letztendlich. Denn was passiert denn, wenn unsere Kinder von ihren Gefühlen so überrannt werden? Das ist letztendlich ein Zeichen der absoluten Überforderung und dass sie überhaupt nicht mehr wissen, wo oben, unten, rechts und links ist und nichts mehr mit sich anfangen können. Und dann brauchen sie uns. Und ja, ich weiß natürlich, wenn wir dann irgendwelche Vorschläge machen, versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ähnliches, dann weisen sie uns zurück. Da dürft ihr nicht vergessen, da ist jetzt wieder das Gehirn nicht ganz in Funktion, weil das Gehirn nämlich in diesen großen Gefühlsausbrüchen tatsächlich immer im Panikmodus ist und dann hat man keinen Zugriff auf den Verstand. Weder Erwachsene noch Kinder. Und wiederum gilt aber, Kinder haben den präfrontalen Kortex eben noch nicht ausgereift. Und deswegen fällt es ihnen nochmal schwerer als uns Erwachsenen. Das bedeutet, während sie den Wutanfall haben, sind sie nicht zugänglich und wir lassen sie einfach runterkommen. Wir gehen natürlich nicht weg und lassen sie alleine, sondern wir halten den Raum, wie man so schön sagt. Wir setzen uns einfach neben sie und warten, bis sie sich beruhigt haben. Wir setzen uns einfach neben sie und gucken, was passiert. Wenn sie um sich schlagen, und natürlich kommt so eine Aggression in den allerbesten und in ganz vielen Familien vor, das ist überhaupt nicht ungewöhnlich, auch wenn du glaubst, das passiert niemandem anders als nur dir. Wenn das passiert, dann ist natürlich klar, dann bringst du dich in Sicherheit, in Anführungszeichen, und jetzt nicht, dass ich meine, dein Kind macht irgendwie was ganz Krasses, aber dann auch die Grenze setzen und sagen, hier ist Schluss. Ich setze mich jetzt hier in 5 Meter Entfernung oder auch sogar in den Nebenraum, ja, weil ich möchte nicht von dir deine Fußtritte oder deine Schläge oder sonst was abbekommen. Und wenn die Kinder in diesem Gefühlsmodus sind, nochmal, Der Verstand ist nicht zugänglich und sie wissen letztendlich nicht, was sie tun. Und das dürfen wir ja aushalten. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um mit diesen Kindern befreundet zu sein. Wir sind ihre Mütter, wir sind ihre Väter und wir geben ihnen Orientierung und wir können das aushalten, wenn sie auch mal austicken. Und dann werden wir auch nicht sauer, weil die das uns persönlich meinen, sondern ich helfe mir dann immer dabei, dass ich sage, sie meint nicht mich, sie meint ihre Mutter. Ja, die Rolle der Mutter, die Aufgabe der Mutter in dem Moment ist es, diese Situation aushalten zu können. Und das kann ich und das kannst du auch, denn wir haben schon ganz andere Dinge ausgehalten, sonst hätten wir diese wunderbaren Kinder gar nicht auf die Welt gebracht. Und ganz, ganz wichtig, auch wenn du einen Moment lang zornig bist, wenn du wütend bist, wenn du vielleicht selber aggressiv wirst, das ist okay, aber geh dann wieder raus und geh zurück in dieses Liebevolle, ja? Dieses Kind wird von dir geliebt und es wird nicht abgelehnt, nur weil es jetzt gerade einen Wutanfall hat. Das ist super wichtig und gleichzeitig weiß ich auch, dass viele Familien, viele Mütter das nicht schaffen. Wenn dir das auch so geht, dann darfst du, dann musst du dich bei mir melden, wenn du es ändern möchtest, weil da kommst du alleine sonst nicht raus. Da brauchst du Hilfe. Das ist eine Überforderung und glaub mir, ich weiß genau, wovon ich rede. Auch ich war hilflos in manchen Situationen, für die meine Kinder mich gestellt haben. Auch ich bin verbal und körperlich aggressiv, bin ich angegangen worden und es ist ganz, ganz wichtig, dass da jemand von außen sagt, okay, jetzt mach das, das ist richtig, weil da fängt nämlich dein eigener Verstand auch an, Panik zu kriegen und dann ist auch der wieder nicht mehr zugänglich und du weißt selbst auch nicht mehr, was du tun sollst und das ist dann so ein Teufelskreis, aus dem ihr garantiert nicht mehr alleine rauskommt. Also mit großen Gefühlen, das Allerwichtigste, das ist eine Panikreaktion vom Gehirn und das Gehirn funktioniert total richtig, nur es schätzt die Situation eben falsch ein. Panik ist an der Stelle nicht angesagt, aber wenn wir in Panik sind, dann ist dieses Verhalten vollkommen in Ordnung und dein Kind ist auch normal. Es ist nicht irgendwie abnormal oder das geht nicht und das Verhalten, da kannst du nicht tolerieren. Das ist total normal, was dieses Ziel ist wieder die Beziehung zu stärken, ins Vertrauen zu kommen und rein in die Anerkennung und in die Liebe und nicht in so eine Spirale von Aggression oder Negativität. Super, super wichtig. Und dann vielleicht noch die letzte Frage für diese Podcast-Folge. Wenn ihr noch weitere Fragen habt und ich die immer wieder mal kriege, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben und eure ganz persönliche Frage stellen und dann mache ich da mal wieder eine Fortsetzung zu diesem Podcast, ne? Die Frage, die jetzt noch kommt, was kannst du denn tun, Petra? Oder wie würdest du das Schulsystem verändern, wenn du könntest? Und ich frage dann immer zurück, na, was kannst du denn tun, um das Schulsystem zu verändern? Und dann kommt natürlich die Antwort, ich alleine, ich kann noch nichts machen und es ist ja schon immer so und es sind die Politiker und so weiter und so weiter. Ganz wichtig in die Selbstverantwortung an dieser Stelle. Jeder von uns kann das Schulsystem verändern, indem wir andere Menschen wählen, die das Bildungssystem anders sehen, ihnen eine andere Priorität geben und andere Akzente setzen. Jeder einzelne von uns Eltern ist wahlberechtigt und kann seine Stimme abgeben. Und wenn dann in den Politikprogrammen zum Thema Bildung überhaupt nichts drinsteht, dann müssen wir uns zu Wort melden und sagen, das ist uns wichtig, wir wollen das geändert haben. Ihr wisst ja schon, mein Credo ist immer, der erste Schritt ist immer deiner und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wo ich ehrlich gesagt super verwundert bin, warum das nicht viel, viel mehr von uns machen, da einfordern, dass da was passieren muss. Wir diskutieren in der Politik gefühlt über Pille-Palle-Dinge und solch wichtigen Dinge wie die Bildung bleiben vollkommen auf der Strecke. Trotzdem gibt's natürlich Dinge, die ich im Schulsystem verändern würde, wenn ich könnte. Das erste Mal ist mal der Blick auf das Kind. Ich höre in meiner Ausbildung von ganz vielen Lehrerinnen, dass auch denen Steine in den Weg gelegt werden, beziehungsweise sie es nicht könnten als diesen Fehlerblick, diesen Defizitblick. Das stimmt nicht und das stimmt nicht und hier fehlt was und dort fehlt was, wenn eine Klassenarbeit zurückkommt. Stattdessen könnte man drunter schreiben, hier und hier warst du schon richtig, richtig gut und wenn du das und das noch übst, dann wird's nächstes Mal sicher eine richtig gute Note, eine vollkommen andere Herangehensweise. Und das zum Beispiel ist natürlich jedem Lehrer erlaubt. Ja, er muss die Fehler anstreichen, aber er kann drunter etwas schreiben, was einfach aufmunternder ist. Also ich würde im Schulsystem, und das ist jetzt kein Vorwurf an Lehrer, die das noch nicht machen, sondern ich würde das zur Pflicht machen, dass der Blick auf die Kinder sich verändern muss, hin zu einem Potenzialgedanken, weg von einem Defizitgedanken. Ich bin schon dafür, dass die Kinder Noten bekommen, weil ich glaube, jeder braucht auch ein Feedback für das, was er arbeitet, für das, was er tut, damit man weiter dran bleibt, damit man Erfolge macht. Das sehe ich übrigens auch, wenn ich mit Kindern aus freien Schulen oder so arbeite. Unsere Gesellschaft ist einfach so ergebnisorientiert und das kann man gut finden oder nicht, das ist die Realität. Und ich finde schon, dass unsere Kinder damit umgehen sollen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns von schlechten Noten klein machen sollen und von großen, tollen Noten anspornen lassen sollen, sondern den richtigen Umgang mit Noten ist natürlich super wichtig. Aber ich bin nicht dafür, und das erwarten viele immer, dass ich sage, wir schaffen die Noten ab. Verbale Begründungen sind ganz oft, ne? Dann gibt's eben Textbausteine für die Noten 1, 2, 3, 4 und die werden dann eingesetzt. Das ist für mich das Gleiche in Grün. Ich würde mir wünschen, das gibt's auch in einigen Bundesländern schon, dass die Kinder so eine Art Coach an die Hand bekommen und einmal in der Woche zum Beispiel eine Stunde stattfindet, wo sie ein Einzelgespräch mit so einem Coach haben, der dann sagt, schau mal, das läuft gut und das läuft gut und mit dem Kind bespricht, wie es mit Herausforderungen umgeht, was neue Ziele sind. So könnten wir die Kinder richtig, richtig gut motivieren. Natürlich müssen wir ein bisschen was an den Schulfächern ändern. Ich glaube nicht, dass das Fach Glück so kriegsentscheidend ist. Das ist wirklich was, was wir auch als Eltern ihnen mitgeben können. Aber so Dinge wie Finanzbildung und solche Sachen, die wirklich in der heutigen Welt wichtig sind, die sollten wir ihnen noch mal viel, viel besser beibringen. Und dann würde ich mir natürlich als Schulfach so eine Art Mindset-Arbeit für Kinder wünschen, in denen wir ihnen dieses Growth-Mindset, dass sie lernen, sich alles zuzutrauen, dass sie alles schaffen können, wenn sie das wollen und sich Mühe geben und dass es für alles einen Schritt dahin gibt. Es gibt Menschen, die sagen, jeder kann auch so ein Geiger werden wie ein Stargeiger. Das weiß ich nicht, ob das überhaupt sein muss. Aber jeder kann Geige spielen, jeder kann Mathe lehren. Ob er Matheprofessor wird oder Mediziner, das können wir dann gerne nochmal diskutieren. Aber jedes Kind kann glücklich und selbstbewusst durch die Schule kommen. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Und dahin sollte unser Blick gehen. Das war Schulerfolg einfach gemacht mit einer Special Edition sozusagen, mit den wichtigsten, mit den häufigsten, mit ein paar eurer Fragen und meinen Antworten dazu. Wenn auch du eine Frage auf dem Herzen hast, wenn du dringend mal meine Meinung zu einem bestimmten Thema hören möchtest, schreib eine E-Mail an petra@petratrautwein.com und lass mich deine Frage wissen. Entweder ich mache dann wieder eine Podcast-Folge gesammelt mit den Antworten oder du bekommst aber ganz sicher auch eine Antwort direkt per Mail von mir.